Sie hören Im Abgang ein Hauch von Schwefel. Reaktionäres vom Tage. Eine Buchvorstellung von Michael Klonowski. Gehalten am 9. November 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Tano Gerke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur heutigen Buchvorstellung mit Michael Klonowski, der seinen finalen Band der Acta Diona mit dem Titel Im Abgang ein Hauch von Schwefel vorstellen wird. Willkommen heißen möchte ich dementsprechend auch den Referenten des heutigen Abends, Michael Klonowski. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie abermals vor wirklich restlos ausverkauftem Haus begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Ja, in diesem Fall möchte ich auch einmal die Zuschauer, die im Nachhinein unsere Veranstaltung auf YouTube verfolgen, mit einem kleinen Hinweis begrüßen, weil sich die Rückmeldungen vermehrt haben. Wir sind uns bewusst, dass der Klang ausbaufähig ist und wir einige Probleme da haben. Allerdings sind auch wir in diesem Fall betroffen von Lieferengpässen. Aber wir sind dabei, das Problem anzugehen und hoffen, es auch bald lösen zu können. Wer ein gutes Deutsch schreibt, führt vermutlich auch sonst irgendetwas im Schilde. So lautet ein Aphorismus von Michael Klonowski, nicht von mir, den er in seinem Blog Acta Diona selbst fast täglich bestätigt. Sie alle kennen seinen vielgelesenen Blog, in dem er das politische Geschehen mit spitzer Feder und scharfer Zunge kommentiert. Genau, dabei gelingt es Klonowski, und das macht ihn in der breiten Autorenlandschaft wirklich einzigartig, seine kritischen Beobachtungen mit einem humoristischen Stil und einem reaktionären Gestus zu vereinen.
Bitte lauter.
Noch lauter, ja. Genau, heute wird Klonowski, wie bereits erwähnt, sein Buch Im Abgang ein Hauch von Schwefel vorstellen, das seine Einträge aus dem bereits erwähnten Acta aus den Jahren 2020 bis 2021 versammelt. Wir freuen uns also an dieser Stelle schon auf einen unterhaltsamen Abend. Noch ein paar biografische Sachen. Michael Klonowski wurde 1962 in Schlema geboren, war lange Jahre als Journalist beim Fokus tätig, ist Romanautor, Reaktionär, ganz wichtig, und genauso wichtig Rennradfahrer. Zudem ist Klonowski mittlerweile auch in der Politik tätig, unter anderem als Berater von Frauke Petry gewesen, ebenso gewesen als Redenschreiber von Alexander Gauland. Seit Januar 2022 ist er Mitarbeiter des Leipziger Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf. Ja, Buchveröffentlichung ist die bereits erwähnte Akta-Reihe, wo wir heute den 6. und, soweit ich weiß, finalen Band präsentiert bekommen. Dann noch als Roman zu erwähnen Land der Wunder. Und im Ernstfall gibt es keine Konstrukte, ein Sammelband, der sogenannte Hass- und Schmähreden vereinigt, den Sie auch vorne erwerben können. Ach so, ich halte das Buch nochmal einmal hoch, um das es heute geht. In diesem Sinne, Herr Klonowski, Ihnen gebührt das Wort.
Ich habe eins, das können Sie mitnehmen. Dankeschön. Es tut mir leid, dass Sie mit Ihren Abenden nichts Gescheiteres anfangen können. Es ist der 7. Band, nicht der 6. 7 ist ja eine magische Zahl, ne? Die 7 Todsünden, die in meiner Brust sich versammeln, und die 7 Weltwunder und die 7 Zwerge und die 7 Schwaben. Und Lance Armstrong hat 7 Mal die Tour de France gewonnen und ist ihm alles aberkannt worden. Ich habe an der ersten Bände gespottet, wenn ich mal bei 7 angelangt bin, werden mir bestimmt zu diesem Zeitpunkt die Bürgerrechte aberkannt sein. War gar nicht so falsch, die Prognose. Ich lese einfach ein bisschen aus den Acta vor, also Acta Diona, Sie kennen das, kommt von Julius Caesar, es waren seine Berichte, tägliches Geschehen, sein Kriegsbulletin aus Gallien. Also er hielt sich damals in einem fremden Land auf, so wie ich heute. Aber er hatte halt Legionen. Der Begriff AfD ist schon gefallen, also die Leute, für die ich gearbeitet habe, Petri Meuthen, sind nicht mehr drin. Sie sehen also, ich bin eine ziemliche Pfeife offenbar. Und da ich das Bild da sehe, ich habe ja in Chemnitz kandidiert und ständig mich sehen müssen, ich kann dieses Gesicht nicht mehr sehen. Ich habe den Leuten dann die Wahlkampfzettel in die Hand gedrückt und gesagt, ich kann dieses Gesicht nicht mehr sehen, wollen Sie es haben? Ja. Fast gewonnen, also die Briefwahl hat mich gekillt. Nicht an der Urne war ich klarer Sieger. Aber so ist das nun mal, keine Verschwörungstheorien. Ich beginne am 10. Februar 2020. Christian Lindner, gestand gegenüber der Bild-Zeitung: Ich habe die Skrupellosigkeit der AfD unterschätzt, welche bekanntlich darin bestand, einen Kandidaten der Lindner-Partei zum thüringischen Ministerpräsidenten zu wählen. Die Duisburger FDP fordert nun ein bundesweites Verbot der AfD, weil deren Skrupellosigkeit dazu führte, dass die Anti- bzw. Neofa jetzt auch FDP-Büros angreift statt AfD-Büros. Aus Bremen wurde gemeldet, dass sich dortige FDP-Mitglieder wegen der skrupellosen AfD von skrupellosen Aktivisten bzw. Mitbürgern bespucken und bepöbeln lassen mussten. Die Parteiführung beklagt Übergriffe auf Parteimitglieder und Vandalismus gegen Parteibüros im gesamten Bundesgebiet wegen der AfD. Wie dem thüringischen ersten und letzten, nunmehr unter Polizeischutz stehenden FDP-Ministerpräsidenten wegen der AfD von links heimgeleuchtet wurde, ist bekannt. Um Schonung bzw. künftiges Verschontwerden bat nun der FDP-Politiker Konstantin Kuhle, Mitglied des Bundestages und innenpolitischer Sprecher der Heldendemokraten, via Twitter: Die legitimen Attackierer der Skrupellosen mögen doch bitte seine Partei in Frieden lassen. Die gelben Recken kämpften doch schon geschlossen gegen rechts und gegen die AfD im Besonderen. Obwohl sie, wegen der AfD, von links bis Merkel fast so dreckig wie die AfD behandelt wurde, steht die FDP-Kanzlerin treu und fest im Kampfverband der Altparteien, wie Claudia Roth sie nennt, um jenem Feind zu wehren, der neuerdings dem demokratischen Abgrund entsteigt, wie Robert Habeck es routiniert genialisch formulierte. Menschen vergehen wie Weizen im Winter, doch diese Namen vergehen nie. Erzählt man jemals meine Geschichte, soll man sagen, ich ging meinen Weg mit Giganten. Man soll sagen, ich lebte zu Zeiten Cooles, des Kühnert-Bespeichlers. Man soll sagen, ich lebte zu Zeiten Christian Lindners. Haben Sie es erkannt? Das sind die letzten Sätze aus Troja. Nicht? Ja. 9. März, gestern war der 8. März. Und die Frage aller Fragen lautet für das Nachwuchsportal des Süddeutschen Beobachters: Sollte ich als Frau Rosen am Weltfrauentag ablehnen? Eine teils forsche, teils sogar forschende Sozialpsychologin erteilte dem Magazin Jetzt darüber Auskunft. Das liegt ganz an der jeweiligen Frau. Stimmt, gerade aus der Sicht des Rosenkavaliers. Wenn sie die Blumen in diesem Moment als sexistisches Symbol versteht, sollten sie auf jeden Fall abgelehnt werden. Ist es jedoch eine starke, selbstbewusste Frau, die einen Strauß als Auszeichnung für ihre Tätigkeiten auffasst, dann sollte dieser angenommen werden. Die Blumen gibt es immer als Auszeichnung für Tätigkeiten, wofür denn sonst? Würde meine Chefin mir beispielsweise Blumen als Zeichen ihrer Anerkennung geben, würde ich diese annehmen. Ich zitiere die Lady. Eine Chefin, die einer Untergebenen Blumen schenkt, hätte sogar selber welche verdient. Aber den Blumenhandel würden die Wartezeiten in den Ruin treiben. Jedoch werden Geschenke am Weltfrauentag von den SenderInnen noch allzu oft mit den weiblichen Stereotypen wie weich, zart und schutzbedürftig verbunden. Nun geht aber alles durcheinander. SenderInnen? Also es gibt Frauen, die am Weltfrauentag anderen Meiden mit ihren Geschenken auf weibliche Stereotype reduzieren? Ist diese Behauptung nicht mindestens lesbophob, also praktisch kreuzweise frauenfeindlich? Ganz klar gilt, wenn ich die Geste als negativ empfinde, sollte sie abgelehnt werden. Das gilt immer, galt immer und wird immer gelten. Ich frage mich eher, ob Blumen die richtige Wahl sind. Warum bekommen Männer immer Bier geschenkt und Frauen Rosen? Hier zeigt sich eine enorme geschlechtsspezifische Prägung. Und deshalb schenkt der moderne, sensible Mann seiner Frau am 8. März eine Kiste Bier. Mai. Wenn sich zwei wagemutige TV-Charakterdarsteller mit den Kampfnamen Joko und Klaas gesellschaftskritisch zu Wort melden, darf man davon ausgehen, dass die ganz heißen Eisen angefasst, die ganz dicken Bretter gebohrt und die richtig schweren Probleme gestemmt werden. Pro7 hat den beiden vor ein paar Tagen 15 Minuten der besten Sendezeit freigeschaufelt und die Comedians füllten die Primetime mit einem Video des Grauens, das den Menschen die Augen öffnen soll über die alltägliche Belästigung, sexuelle Belästigung von Frauen in Deutschland. Das werden heute die wohl speziellsten 15 Minuten, die wir je gesendet haben. Nichts für schwache Nerven, trommelte Klaas Häufer Umlauf im sogenannten Vorfeld via Twitter. Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland wurde schon einmal sexuell belästigt. Auch in den aktuellen Krisenzeiten dürfen andere wichtige Themen nicht untergehen. Fast die Hälfte. Also ich will einleitend bekennen, an mir lag es nicht, was die andere Hälfte betrifft. Freilich, statt der meist als Deppen getarnt auftretenden Dioskuren führte die Autorin Sophie Passmann durch das Video, SPD-Mitglied und in ihrer Eigenwahrnehmung Kombattantin in einem Geschlechterkrieg, bin auch ohne Gegner. Das heißt, sie flaniert mit ernster Miene durch eine fingierte, düstere Kunstausstellung namens Männerwelten. Klar, dass Joko und Klaas dort nicht hinein durften, weil sie jeweils einen Penis haben. Auch wenn viele glauben, sie teilten sich einen. Penisse gibt es in der Schau aber bereits genug, zumindest aus der Perspektive von Frau Passmann, welche stracks zu übernehmen jeder anständig gebliebene Zuschauer zu Hause gehalten ist. Es wird hart, es wird bitter und für manche kaum zu glauben, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, tremuliert die Verfasserin eines Buches über bzw. gegen alte weiße Männer zu Beginn ihres Rundgangs. Dann gibt sie sich einen Rock und schreitet couragiert an der Seite einer attraktiven Moderatorin durch eine Galerie von Genitalbildern, FAZ. Wobei es sich tatsächlich um sogenannte Dickpics handelt, also ausschließlich maskuline Genitalien abgebildet sind. Quasi als Gegenstück zum Reichskirchenparteitag der Fotzenmalerin im vergangenen Jahr, auf dem kein einziges Schwanzbild ausgestellt wurde. Die gepixelten Fotos, erfährt der erschütterte ProSieben-Gucker zugleich, zeigten Gemächte, die viele Frauen im Internet ungefragt von Männern zugeschickt bekommen haben. Aber glücklicherweise nicht die beiden teils mehr, teils weniger kennerisch in deren Betrachtung vertieften Mädels. Dafür sind es freilich ziemlich wenige, doch jedes einzelne unverlangt verschickte Foto eines Membrum Virile ist selbstverständlich eins zu viel, das ist doch wohl klar. Nach den verstörenden Bildern folgen die entsprechenden Worte. Eine weitere Fernsehmoderatorin, eine Rapperin und ein Model tragen Hasskommentare FAZ vor, mit denen sie in sozialen Netzwerken behelligt und geschmäht worden sind. In der Redaktion der FAZ gilt der Satz, ich will dich offensichtlich als Hasskommentar. Das sind halt echte Genießer. Anschließend präsentieren zwei weitere Mädels, Colin Ulmen-Fernandes und Katrin Bauerfeind, übergriffige Chatverläufe. Kurzum, es ist zwar nicht unbedingt repräsentativ, nicht einmal typisch, aber ganz entsetzlich. Gottlob sind auch die peinigendsten 15 Minuten irgendwann zu Ende, sodass etwas mildere Sexismen wie Ehrenmorde, Gruppenvergewaltigungen, Scheidung auf Afghanisch, also mit dem Messer oder der Axt, Zwangs- und Kinderehen, Mia, Maria und ihre erstochenen oder geschändeten und traumatisierten minderjährigen Schwestern, all das, was ebenso sexistisch abgeht unter deutschen Dächern und auf deutschen Straßen, speziell seit den Tagen des freundlichen Gesichts, leider keinen Platz finden konnten. Obwohl der von Passmann gegen Ende vorgetragte Passus, wir alle kennen die Panik alleine im Park oder wenn wir mit dem Schlüsselbund in der Hand abends heimgehen, dergleichen anzukündigen schienen. Und bei einer im Körper eines alten weißen Sexisten gefangenen jungen Afghanin wie mir entsprechende Erwartungen weckte. Das wäre indes nur ein gefundenes Fressen für rassistische Herzer gewesen. Außerdem heißt das Thema Sexismus nicht Rassismus. Und mal ehrlich, von den Flüchtlingen, Schutzsuchenden, Schutzflehenden, Glaubensfesten und Goldwerten ist ja mit moralischer Anklage nichts zu holen. Schließlich ist es deren Aufgabe, uns anzuklagen und nicht umgekehrt. Ein paar Gedanken über die Männerwelten will ich gleichwohl vortragen. Ich bitte darum, die allfällige Empörung erst nach der gesamten Lektüre von der Leine zu lassen. Erstens, Männer machen Frauen an und werden es in alle Ewigkeit tun. Frauen wollen von Männern angemacht werden und werden es in alle Ewigkeit wollen. Der Sexualtrieb ist eine Urgewalt, die sich schwer kontrollieren und nie zähmen lassen wird. Immerhin hängt die nächste Generation an ihm. Die Paarung ist eine heikle Sache, es wird immer unerwünschte Annäherung geben. Die sexuelle Belästigung höret nimmer auf. Und hin und wieder funktioniert's ja. Zweitens, mit der Anmache verhält es sich wie mit einem Kunsthandwerk. Der Weg zur Meisterschaft ist mit peinlichen Fehlschlägen gepflastert. Es dauert, bis man es beherrscht und viele lernen es nie. Im Unterschied zum Kunsthandwerk kann der Mann aber kein anderes, ihm genehmeres wählen. Er muss anmachen. Drittens, Unerwünschte, ungeschickte, unangenehme, übergriffige, deplatzierte, lästige, groteske, abstoßende, widerwärtige Anmachversuche kommen wahrscheinlich häufiger vor als passende, erwünschte und zu beider Zufriedenheit endende. Der um eine Frau werbende Mann gleicht in der Regel einem Gorilla, der versucht, Cello zu spielen. Viertens. Es gibt unter den Männern seit der sogenannten sexuellen Befreiung und der ihr folgenden Ausweitung der Kampfzone, wie Michael Ulbeck das nennt, eine große Zahl von Verlierern, armen Würstchen, die zunächst sich selbst und dann die für sie unerreichbaren Frauen verachten und sich heute speziell in der Anonymität der elektronischen Medien erleichtern. Und es gibt peinliche, unheilbare Macho-Typen, denen zum typischen Macho die virile Attraktivität fehlt, was sie aggressiv gegen Frauen macht. Meistens kann eine Frau solchen Figuren aber aus dem Weg gehen. Fünftens, ich habe noch nie eine Maid erlebt, die sich nicht gegen unerwünschte Offerten zur Wehr setzen konnte. Notfalls mit einer entschiedenen Ansprache vor Zeugen oder einer effektvoll verabreichten Ohrfeige. Der Blamierte ist dann immer der Kerl, zumindest in unserem Weltteil. Sechstens, tatsächlich ernst wird eine Belästigung erst, wenn die körperliche Grenze nachdrücklich überschritten wird. Das meint nicht den fehlgeschlagenen Kussversuch oder den Griff nach der Hand. Hier betreten wir dann auch die Sphäre des Strafrechts. Siebtens, was sexuelle Belästigung ist und was nicht, lässt sich nicht generalisieren. Mal ist sie erwünscht, mal nicht. Was der einen behagt, pikiert die andere. Und selbst bei ein und derselben Version ist es ein Riesenunterschied, wer sich an ihr versucht. Der Empfang eines Schwanzfotos ist unangenehm und verstörend, allerdings nicht immer. Wenn beispielsweise Brad Pitt der Absender ist, könnte das für die Empfängerin der Beginn einer wunderbaren Woche sein. Anfang 1945 hätten Millionen deutsche Frauen die Präsentation bloßer Penisfotos als eine unglaubliche Petitesse und existenzielle Erleichterung empfunden. Umgekehrt hätten gewiss viele Männer nichts gegen die Zusendung weiblicher Genitalschnappschüsse. Die Geschlechter sind halt sozial unterschiedlich konstruiert. Achtens. Das Filmlein nennt sich Männerwelten, läuft also auf eine Kollektivanklage des starken, intelligenten und geilen Geschlechts hinaus. Wobei die richtigen Kerle, die heißblütigen, bärtigen, kohleäugigen mit ihren Eigentumsfrauen, die sie im Gegenzug immerhin bis aufs Blut beschützen würden, aus den bekannten Gründen nicht vorkommen. Wäre eine Ausstellung Frauenwelten denkbar, die sich mit sexueller Ausbeutung von Männern, googeln Sie mal unter Make Him Drool, weiblicher Verleumdung von Männern, weiblicher Erpressung von Männern mit vorgetäuschten Vergewaltigungen, falschen Belästigungsklagen und Kindesentzug beschäftigt? Neuntens, das Äquivalent zur sexuellen Übergriffigkeit als männliche Dominanzgeste gegenüber der Frau ist unter Männern die Handgreiflichkeit. Männer haben zu allen Zeiten andere Männer gequält, erniedrigt, ihnen Schmerzen zugefügt, Rangordnung mit Gewalt ausgekämpft. Kann auf der Verliererseite auch sehr unangenehm sein, interessiert aber keine Sau. Zehntens, wer sich in der Öffentlichkeit exponiert, zieht nicht nur die Begeisterung von Fans auf sich, sondern auch Neid, Wut, Hass und Missgunst, Stalking und den ganzen bunten, psychotisch-soziopathischen Online-Abschaum sowieso. Beleidigungen gehören für exponierte Personen zum Alltag. Sogar ich weiß, wovon die Rede ist. Und wenn eine Frau von einem Mann verbal angegangen wird, ist das oft sexuell konnotiert. Daraus ergibt sich keine besondere Qualität der Beleidigung. Alles, was uns Joko, Klaas und Fräulein Passmann servieren, ist ordinär, unappetitlich, dumm, eklig, bisweilen strafbar. Aber man muss schon sehr schwache Nerven haben, ein Erbsenprinzesschen sein und nie in seinem Leben Wirklichkeitsberührung aufgenommen haben, um es als besonders hart und bitter zu empfinden. Bei der Kölner Silvesterkirmes anno 2016 ist in jeder einzelnen Minute mehr passiert, als in den 15 Minuten des Männerwelten-Videos. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Aber die meisten Frauen sind wohl, mit einer schönen Formulierung von Hartmut Danisch, nicht außendiensttauglich. Wenn Sie mich fragen, sollen Sie auch gar nicht sein. Mitunter ist es wirklich schlimm, was Frauen angetan wird. Ich zitiere, Tommy Lind war 19 Jahre alt, als er sein Schicksal fand. Er starb in der schwedischen Stadt Härnösand durch das Messer eines Sudanesen, als er diesen daran hindern wollte, ein 14-jähriges Mädchen zu vergewaltigen. Kurz zuvor hatte sein Mörder gemeinsam mit einer großen Gruppe Migranten die private Feier überfallen, auf der Lind und das Mädchen zu Gast waren. Wenn die anderen Gäste sich von den Angreifern hatten einschüchtern lassen, war Lind dazwischen, als einer von ihnen anfing, sich an dem Mädchen zu vergreifen. Dieser stach ihm in die Brust und prügelte anschließend auf den am Boden liegenden Verletzten ein, bevor er wieder zu seinem ursprünglichen Opfer zurückkehrte und sie zum zweiten Mal vergewaltigte. Joko und Klaas hätten schon gewusst, was zu tun ist. 16. Juni. Wir kochen so trübselig. Besser. Man würde ihn den Wilhelm Furtwängler seiner Generation nennen, wenn er nicht schwarz wäre. Brandon Keith Brown. Sie haben den Namen nie gehört? Eben. Wir werden immer als etwas Unerwartetes bestaunt, wenn wir die Bühne eines klassischen Orchesters betreten. Also sprach der schwarze Dirigent Brandon Keith Brown zum Deutschlandfunk. Und jetzt bitte Eroica, Marcia Funebre, Adagio Asai, C-Moll. Welcher Musiker möchte schon als etwas Unerwartetes oder als Wundertier bestaunt werden? Schon Mozart und der erste komponierende quasi-schwarze Beethoven wollten das nicht. Nicht mal der Indianer Liszt. Auch Jimi Hendrix und James Brown nicht, aber die machten das Beste daraus, indem sie gar nicht erst in klassische Konzertsäle gingen, um nicht von dem klassischen Konzertpublikum angestaunt zu werden. Wir gelten unbewusst als minderwertig, einfach weil wir schwarz sind, fährt Brandon Keith Brown fort, der nicht nur die Partituren der Weißen, sondern auch deren schwarzes Unterbewusstsein kennt. Grace Bunbury, Leontine Price, Simon Estes, Jesse Norman wurden zwar weltweit vom Publikum gefeiert und, wie man sagt, auf Händen getragen, aber unbewusst hielt der weiße Konzertpöbel sie für minderwertig. Die klassische Musik unterteilt die Gesellschaft nach Rasse und Klasse. Deswegen möge sie vorderhin auch Rassig heißen. Willkommen bei Rassig Radio. Wir laden Sie ein zu den Rassig-Wochen im BR. Schauen Sie sich doch in den Konzertsälen um, wer da sitzt und wer da nicht sitzt. Das ist eine hochfein verlesene Zuhörerschaft, ein ganz bestimmtes Grüppchen von Weißen, die da zuhören. Seit Jahren demonstriere ich abwechselnd vor der Münchner Oper und der Berliner Lindenoper und demnächst auch in Bayreuth, dass die Schilder "Kein Zutritt für Neger" entfernt werden. Vergeblich. Nicht einmal mein Vorschlag, sie durch "Kein Zutritt für Kanaken" zu ersetzen, weil die ja eh nicht rein wollen, stieß auf Gegenliebe. Ansonsten ist der Rassismus auch seitens der ja durch die Bank weißen Komponisten ein strukturelles Problem. Die Partituren zum Beispiel Bachs sind extra so gesetzt, dass Schwarze spätestens beim Einsetzen der dritten Stimme nicht mehr mitkommen. Das heißt, ohne es explizit zu formulieren, schrieben sie nur für ein weißes Publikum. Der weiße Kitschier Puccini hat das indirekt eingestanden, als er bemerkte, er komponiere für alle Menschen, auch für die Neger, wenn sie sich einmal entwickelt haben. Hier wird natürlich nicht die Musik verkauft, sondern hier wird im Grunde nur die Überlegenheit der weißen Rasse verkauft. Es spricht immer noch Brandon Keith Brown. Derselbe Verdacht kam mir vor vielen Jahren erstmals, und zwar bei Schuberts Winterreise. Es kann auch beim deutschen Requiem von Brahms gewesen sein oder den doch sehr rassendünkelhaften Metamorphosen von Richard Strauss. Allerdings darf man die Anklage dieses Rassendünkels keinesfalls auf die Musik beschränken. Auch die Atomphysik, die Relativitätstheorie, die Raketen- und Computertechnik, ja sogar der Fahrzeug- und Brückenbau. Alles wird uns als weiße Überlegenheit verkauft. Das klingt jetzt sehr abstoßend und ekelhaft, weil es abstoßend und ekelhaft ist. Also sprach Brandon Keith Brown. Haben Sie sich den Namen jetzt endlich gemerkt? Ansonsten wäre das ganze Gegackere doch umsonst gewesen. Oder ist irgendwo ein Ei zu sehen? Juli, da knapp 27% der CDU-Mitglieder Frauen sind, müssen logischerweise 50% der Ämter und Mandate an Frauen vergeben werden, fordert die Parteichefin. Schwacher Widerstand kommt überwiegend aus den ewig gestrigen 73%. Juli. Ich komme von den Schwarzen heute nicht weg. Eigentlich sollte der Gründungskongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands am 9. August 1869 im Gasthof zum Goldenen Löwen in der Eisenacher Marienstraße stattfinden. Dort war er am 7. August bereits eröffnet worden, aber es gab Zoff mit den Delegierten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Das war die Truppe von Lasalle, eine Art Flügel. Weshalb der Kongress nicht etwa tanzte, sondern spontan in das Hotel zum Mohrenumzug umzog, das heute nicht mehr existiert. Den Goldenen Löwen aber gibt es noch und dort befindet sich seit mittleren DDR-Zeiten eine Gedenkstätte, die an das historische Ereignis im Mohren erinnert. Kenner und Connoisseurs des Marxismus wissen, dass die Parteiwerdung dieser Weltanschauungsmafia sich in Deutschland zunächst auf Thüringen konzentrierte und nach dem Eisenacher Gründungsparteitag ein Gothaer Programm hervorbrachte, welches von Marx vernichtend kritisiert wurde. Der Rauschebart, wegen seiner dunklen Haare und Augen innerfamiliär mit dem Spitznamen Mohr bedacht, kritisierte bekanntlich immer alles vernichtend. von den Akteuren der politischen Ökonomie bis zu jedem der Weltgeschichte und nebenher halt die eigenen Genossen, bei deren stümperhaften Versuchen, seine Ideen zu materieller Gewalt zu vermassen. In Gotha wiederum gab es das Volkshaus zum Mohren. In der, na was denn sonst, Mohrenstraße. Mohrenstraße 18 streng genommen. 18. Ein historischer Gasthof, dessen erste Erwähnung ins 16. Jahrhundert fällt. Ja, Sie waren drin? Gut. Ich noch nicht. Ist abgerissen. Dann habe ich das wahrscheinlich jetzt gleich geschrieben. Dessen erste Erwähnung ins 16. Jahrhundert fällt und in dem unter anderem Napoleon und sein preußischer Widerborst Friedrich Wilhelm III. Übernachteten. Anno 1907 kaufte ein dort ansässiger Sozialdemokrat namens Wilhelm Bock das Gebäude samt Garten und verwandelte es in ein Volkshaus für die Arbeiterbewegung. Im Volkshaus zum Mohren traf sich seitdem die SPD. Später kam ein Anbau für eine Druckerei und die Gewerkschaft dazu. Im April 1917 luden Mitglieder der SPD-Fraktion im Reichstag zu einer Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition ins Volkshaus. Auf dieser Konferenz konstituierte sich die USPD als eigene Partei neben der SPD. Wer in der Geschichte aufgepasst hat, weiß, dass sich die USPD, dass sich aus der USPD der Spartakusbund und dann die KPD herausmendelten. 1920 tagte im Volkshaus zum Mohren ein KPD-Aktionskomitee zur Abwehr des Kapp-Putsches. Am 19. August 1933 benannten die mohrenfeindlichen Nationalsozialisten das Gebäude im Haus der Deutschen Arbeitsfront um. Am 15. Januar 1946 fand dort die erste gemeinsame Funktionärskonferenz von KPD und SPD statt. Wenig später hatte der sozialdemokratische Mohr seine Schuldigkeit getan. In der DDR, die aus der sicheren Distanz dem proletarischen Internationalismus sich verpflichtet erklärte, erhielt das Haus seinen alten Namen wieder und diente fortan als Versammlungsort für Funktionäre von SED, FDJ, FDGB sowie der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Heute steht es nicht mehr. Hier steht es, ja. Kann mich nicht erinnern, was ich geschrieben habe. Das ist einfach viel zu viel. Halten wir fest. Ein bedeutender Teil der Geschichte der deutschen Linken spielt in Etablissements, die den Namen zum Mohren trugen. Aber seit 1933 gibt es Nazis, die gegen den Namen sind. Wie spät haben wir es? Ah, die Hälfte ist vorbei, gut. Nee, ich will ja nur, damit ich hier nicht überziehe, um Gottes Willen. Also. Gehen wir mal in ein anderes Jahr, 16. März 21. Kanzlerin Merkel, ist ja noch bekannt, die Dame? Kanzlerin Merkel wurde für den Golden Blogger Award nominiert. Deutschlands ältesten und wichtigsten Social-Media-Preis, Selbstbeschreibung. Sie könnte also Deutschlands Bloggerin des Jahres werden. Obwohl sie, wie die Jury einräumte, im eigentlichen Sinne keinen Blog betreibt. Wer heute noch DDR-Vergleiche zieht, möge sich einer Selbstprüfung unterziehen. Diese Art von Humor, er war seinerzeit vor allem in seiner rumänischen Version berühmt, hat Erich der Einzige weder besessen noch befördert. Obwohl sie im eigentlichen Sinne keinen Blog betreibt. Das passt. Sie ist ja auch deutsche Kanzlerin, obwohl sie mit dem Souverän des Grundgesetzes im eigentlichen Sinne nichts anfangen kann. Heiko Maas ist Außenminister, obwohl er von Politik im eigentlichen Sinne keine Ahnung hat. Karl Lauterbach flimmert täglich als Experte über die Bildschirme, obwohl er im eigentlichen Sinne nicht ganz knusper ist. Wir haben reihenweise Abgeordnete und sogar Minister, die nie einen Doktortitel führen, obwohl sie mal eigentlich, Entschuldigung, wir haben reihenweise Abgeordnete und sogar Minister, die einen Doktortitel führen oder führten, obwohl sie im eigentlichen Sinne nie promoviert wurden. Frau Giffey ist immer noch Ministerin, obwohl sie im eigentlichen Sinne eine Betrügerin ist. Jan Böhmermann und Oliver Welke werden als Komiker gehandelt, obwohl sie im eigentlichen Sinne Propagandisten sind. Die Bundeswehr leistet sich den Namen Armee, obwohl sie im eigentlichen Sinne keine ist. Die Deutschen belehren den Rest der Welt über die Zukunft, obwohl sie kaum mehr Kinder zeugen, also im eigentlichen Sinne zukunftslos sind. Die Deutschen ruinieren für das Klima ihre Automobilindustrie, obwohl das Klima im eigentlichen Sinne davon nichts mitbekommt. Frauen müssen mit Quoten gefördert werden, obwohl sie den Männern im eigentlichen Sinne mindestens ebenbürtig sind. Migranten sind nicht krimineller als Deutsche, obwohl sie es im eigentlichen Sinne durchaus sind. indem sie mehr Straftaten begehen. Und so weiter. Auch wenn die Kanzlerin im eigentlichen Sinne keine Gedichte schreibt, wäre jetzt wohl auch ein Lyrikpreis drin. »20. Juni« in seinem Buch »Du musst dein Leben ändern« widmet sich der Philosoph Peter Sloterdijk ein paar Seiten lang dem Phänomen der Identität. Er tut dies auf recht unfreundliche Weise. Identität ist für den Denker das Recht auf Faulheit. Sie steht also dem Leitmotiv des Buches, der Aufforderung zur permanenten Selbststeigerung, entgegen. Meine Identität besteht in meinem Komplex, in dem Komplex meiner unrevidierbaren persönlichen und kulturellen Trägheiten, konstatiert Sloterdijk. Sie sei der Leitwert im Basiskulturlager. Entscheidend ist, dass der Gedanke an neue Höhen verpönt sein muss. Bei dieser Gelegenheit fällt mir auf, dass der Autor im Basiskulturlager der alten Rechtschreibung bivakiert, was keine Kritik an Sloterdijk ist. Würden solche erklommen, könnte eine Wertminderung bei den eingelagerten Beständen eintreten. Wenn und weil im Basislager das bisher Erreichte als solches unter Kulturschutz gestellt wird, bedeutet jedes Expeditionsprojekt in der Vertikalen einen Frevel, eine Verhöhnung aller gerahmten Werte. Im Identitätenregime werden sämtliche Ideen devertikalisiert und der Registratur übergeben. Identität liefert folglich den Superhabitus für alle, die so sein wollen, wie sie aufgrund ihrer lokalen Prägung wurden und meinen, das sei gut so. Auf diese Weise stellen die Identischen sicher, außer Hörweite zu sein, sollte unvorhergesehen wieder der Imperativ »Du musst dein Leben ändern« zu hören sein. Ende des Zitats. Sloterdijk setzt hier den Willen, seine Identität zu behaupten, die für das gesellschaftliche Wesen Homo sapiens immer eine kollektiv geprägte war, sogar für Robinson Crusoe, mit der erz- oder paläokonservativen Verweigerung gegenüber jeder Veränderung, jeder Art Wandel in eins. Verwesung ist übrigens auch ein Wandel. Das mag vielleicht für gewisse orientalische und subsaharische Identitäten gelten, aber die abendländische, die Spengler ja nicht ohne Grund die faustische genannt hat, bedeutet genau das Gegenteil. In ihr ist die Vertikalspannung hoch und das permanente Hinauf Programm. Du musst dein Leben ändern, ist abendländische Identität. Das Buch erschien 2009. Inzwischen ist das Identitätsproblem hochexplosiv geworden. Im Basislager, um in Sloterdijks Bild zu bleiben, wird es ungemütlich. In den westlichen Gesellschaften prallen die Identitäten aufeinander, ob nun an den Universitäten oder auf nächtlichen Straßen. Und für viele weiße Westler wird in den Zeiten von Identity Politics und fortschreitender Islamisierung das Verleugnen der eigenen zum passabelsten Modus des Durchkommens. Die widerständigen Identitären indes, man halte von ihnen, was man will, sind zumindest eines nicht, träge. Auch die Trojaner oder 1683 die Wiener waren nicht träge und haben ihre Identität verteidigt. Identität war zu allen Zeiten eine Überlebensfrage. Das Basislager ist kein schlechtes Bild dafür. Hat man es nach der Gipfelbesteigung wieder erreicht, hat man überlebt. Und sie ist es heute wieder, die Identität? Mag es in der Welt der Anywheres zwischenzeitlich auch so aussehen, als hätte man diese Frage hinter sich gelassen. Sie wird sich neu stellen, auf aggressive, gewalttätige Weise. Auch den nach eigener Auffassung identitätslosen Anywheres rettet im Ernstfall nichts und niemand vor jener Identität, die ihm die Gegenseite kurzerhand zuschreibt. »18. Juli«. Als erstes sollen Sie glauben, dass jedes Extremwetterereignis auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Dann sollen Sie glauben, dass der Klimawandel zu erheblichen Teilen oder sogar vollständig aus menschlichen Tätigkeiten resultiert. Als nächstes sollen Sie glauben, dass der Klimawandel hochgefährlich und ausschließlich mit Nachteilen verbunden ist, weshalb zu seiner Bekämpfung extreme Mittel, wie die Abschaffung der Industrie und der Mobilität, recht sind. Sodann müssen Sie an die Existenz einer sogenannten Menschheit glauben, die imstande ist, einheitlich zu handeln und sich global so zu organisieren, dass sie kaum noch Kohlendioxid produziert und auf diese Weise den Klimawandel beenden wird. Zur Erleichterung Ihrer Aufnahmebereitschaft für den Gesamtkatechismus empfiehlt es sich zudem, fest daran zu glauben, dass zur Endlösung der Klimafrage nur die sogenannten erneuerbaren und, wie wir wissen, im Netz speicherbaren Energien taugen, deren Generatoren Ihnen grüne Subventionsabgreifer überall ins Land gestellt haben. Aber keineswegs die weitgehend klimaneutrale, in ihren Ressourcen praktisch unbegrenzte Atomenergie. Überdies sollen sie glauben, dass Deutschland, wie bereits beim Atomausstieg, bei der Euro-Rettung, bei der Aufnahme von Migranten und beim zeitweisen Kampf gegen den Bolschewismus, bei der Klimarettung die globale Führungsrolle innehat. Als letztes und anspruchsvollstes Credo quia absurdum sollen sie die Überzeugung annehmen, dass die grüne Klimamafia, also Leute, die mehrheitlich auf Steuerzahlerkosten leben, weil sie keinen vernünftigen Beruf gelernt und nie etwas von allgemeinem Nutzen geschaffen haben, genau jene Jesuitentruppe stellen wird, der sie zwar nicht unbedingt ihr Geld und ihre Kinder, aber die Rettung des Weltklimas getrost anvertrauen dürfen. Und wenn sie schließlich eines Tages verarmt, kollektiviert, zensiert, überwacht und ihrer individuellen Freiheiten beraubt in einem ökosozialistischen Maßnahmenstaat leben, aber das Klima sich immer noch munter wandelt, werden sie feststellen, dass das ihr geringstes Problem ist. Die historische Unbildung mancher Bundestagsabgeordneter ist staunenswert. Heute in der Debatte darüber, ob die Antifa verboten werden sollte, ich hätte einen Antrag besser gefunden, der sie zur kriminellen Vereinigung erklärt, lernten Millionen Zuschauer an ihren Volksempfängern nicht nur, dass eine feststellbare Struktur oder Organisation namens Antifa gar nicht existiere, ganz im Gegensatz zu einer Struktur namens Flügel in der Schwefelpartei, sondern auch, dass die SPD seit 157 Jahren antifaschistisch sei, wie einer der Sozenredner, ein Oberpfälzer aus Amberg namens Uli Grötsch, versicherte. Seit 157 Jahren antifaschistisch. Wer jetzt spontan an Frans Timmermans denkt, den ehemaligen EU-Vizepräsidenten und Spitzenkandidaten der niederländischen Sozialdemokraten, der vor einem Jahr lächelnd erklärt hatte, der Islam gehöre seit 2000 Jahren zu Europa, begibt sich vor die richtige Schmiede, beziehungsweise Sonderschule. Immerhin rüffelt der Gevater Grötsch die Grandler und Greiner zu Recht mit den Worten, sie hätten in der Schule besser aufpassen sollen, der Antifaschismus hat nichts mit Linksextremismus zu tun. Und in seiner Debütantenzeit hat er auch nicht mal was mit Faschismus zu tun. Mancher wird sich noch erinnern, dass der große sozialdemokratische Theoretiker Ralf Stegner angelegentlich der G20-Kirmes 2017 zu Hamburg Ähnliches zu Papier und zu Gehör brachte. Gewalt ist nicht links. Gewalt ist nicht links, auch wenn sie von Linken ausgeübt wird. Das liegt argumentativ und in puncto Gedankenschärfe sehr nahe bei Grötschens Diktum. Da man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Antifa ein paar Männchen in Amberg bei Grötsch vorbeischickt, um die Sache auszudiskutieren, muss es stellvertretend hier erledigt werden. Letztlich versucht der SPD-Mann, der pikanterweise Polizeibeamter ist, dem Auditorium unterzujubeln, dass Antifaschismus und Linksextremismus zwei grundverschiedene Dinge seien. Antifaschismus sei gut, Linksextremismus nicht so sehr, aber alle Antifaschisten sind automatisch Demokraten, weil sie gegen den Faschismus kämpfen. Nicht, dass Sie glauben, ich will Ihnen etwas unterjubeln. Dieser Satz wurde heute im Deutschen Bundestag tatsächlich gesagt. Und zwar noch bevor die erste Propagandistin der Linkspartei am Rednerpult Hammer und Sichel auspacken konnte. Die ins weniger verfängliche variierte Phrase, jeder Demokrat ist ein Antifaschist, sollte später noch mehrfach ertönen. Am Ende hatte sich jeder zweite Redner, der in ihrer Eigenwahrnehmung einzigen demokratischen Parteien, explizit dazu bekannt, Antifaschist zu sein. Ein Da Capo bitte. Alle Antifaschisten sind automatisch Demokraten, weil sie gegen den Faschismus kämpfen. Es war eine FDP-Maid, blond wie Grimhild und Krypto-Fascho namens Teuteberg, die sich eine Zwischenfrage erbat und die Erlaubnis dafür erhielt. Sie frug denn durchaus frivol auch Stalin? Nein, Stalin sei kein Antifaschist gewesen, erteilte der Redner Bescheid. Der Begriff sei missbraucht worden, unter anderem vom Sowjetdiktator, aber auch von den DDR-Genossen. Mit der Okkupation des Antifaschismus, der ja nach Ansicht des Redners anno 1933 bereits 70 Jahre lang Parteieigentum der SPD war, habe Stalin seinen ganz persönlichen Faschismus kaschieren wollen. Stalin war Faschist, sagte der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch, heute, also am 19. Juli 2020 im Bundestag. Dies hier nur festgehalten, falls die Tagesthemen und der Kleberklausel am Abend zu erwähnen vergaßen. In indem sie versuchen, den Antifaschismus als Grundkonsens eines Milieus zu etablieren, das sich als konkurrenzlos demokratisch empfindet, nehmen die Sozis einen Kampfbegriff in ihr rhetorisches Arsenal auf, der von den noch roteren viele Jahre lang gegen sie selbst verwendet wurde. Mitte der 1920er Jahre erfand Grigori Sinowjew den Sozialfaschismus. Ihr eigenes Land hatten die Bolschewisten damals bereits hinreichend gesäubert, um auf Sozialfaschisten fast nur mehr noch im Ausland zu stoßen. Mit dem Etikett wurde alles auf der Linken stigmatisiert, was nicht auf stalinistische Kominternlinie einschwenkte. Ganz oben auf der Proskriptionsliste standen die deutschen Sozialdemokraten. Tillmanns KPD tat folgsam mit bei der Schmähung ihrer hellroten Brüder. Aus Sicht der Kommunisten fungierte die Sozialdemokratie als linker Flügel der bürgerlichen oder in Marx'scher Terminologie der von der Bourgeoisie beherrschten kapitalistischen Gesellschaft, die als äußerste Reaktion auf den Siegeszug des Kommunismus den Faschisten die Macht übergab. Erst später in der DDR sollte die Zwangsvereinigung mit den Kommunisten die Sozis von ihrem sozialfaschistischen Keinsmal befreien. Nachdem Sinowjew ihn auf die Idee gebracht hatte, nannte Stalin Sozialdemokratie und Faschismus Zwillingsbrüder. Später ließ er Sinowjew hinrichten, um nicht in einen langwierigen Copyright-Prozess hineingezogen zu werden. Wir kommen jetzt zu der im Kontext des bisher ausgeführten, nicht mehr leicht zu beantwortenden Frage, ob Honecker Antifaschist war. Er saß unter Hitler im Zuchthaus als Kommunist, also als Mitglied einer Truppe, die vorher gegen die Sozialfaschisten und die Nationalsozialisten gleichermaßen Rotfront gemacht hatte. Die Armee des Faschisten Stalin hat ihn schließlich befreit. Aber warum sollte der Faschist Stalin einen Antifaschisten befreien? Ernst beiseite, der sogenannte Antifaschismus war die Staatsdoktrin und der Staatsmythos der DDR. Auf nichts beriefen sich die Genossen häufiger und inniger. Die DDR war der deutsches Staatsgebiet gewordene Sieg Stalins über Hitler. Aber nur die Amalgamierung mit dem Antifaschismus hat den Kommunisten in Mitteldeutschland eine Legitimation verschaffen können. Dass sie immer vom Faschismus redeten, wenn sie eigentlich den Nationalsozialismus meinten, hatte mit einer Art sozialistischem Inzest-Tabu zu tun. Ohne die Nazis hätten die Genossen völlig nackt dagestanden. Denn sie hatten ja, außer ein paar rasch platzenden Illusionen, den Menschen weder politisch noch wirtschaftlich noch kulturell etwas anzubieten. Seit ihrer Existenz stand die DDR unter diesen ambivalenten Sternen. Derzeit erleben wir, wie die BRD sich anschickt, diese Konstellation wiederzubeleben. Dass Staaten, die den Antifaschismus zu ihrer Doktrin erheben, irgendwann auf die permanente Ausfindigmachung und Bekämpfung sogenannter Faschisten angewiesen sind und immer autoritärer werden, darf als ein Weltgesetz gelten. Alle Fraktionen haben den AfD-Antrag zum Verbot der Antifa abgelehnt. Ein CDU-Redner mit dem Argument, man könne nicht auf der extremen Linken etwas verbieten, ohne parallel dazu auf der extremen Rechten ein Gleiches zu tun. Welche regelmäßig durch Gewalttaten und Gesetzesbrüche auffallende Organisation mit festen Adressen in besetzten Häusern auf der Rechten in Frage käme, führte er nicht im Detail aus. Stattdessen war im Plenum wieder viel von Hinter Frauen und hinter Menschen, von geistigen Wegberaterinnen und von parlamentarischem Arm des Rechtsextremismus die Rede. Beim Linksextremismus scheinen die oberen Extremitäten verkrüppelt zu sein. Stellen wir einfache Fragen. Können Linke, Grüne und Sozis unbehelligt Parteitage und Kongresse abhalten, sich auf öffentlichen Plätzen versammeln, Hotels und Gaststätten mieten oder werden sie von rechten Krawalltrupps daran gehindert? Wie verhält es sich im Gegenzug bei der parlamentarischen Rechten? Und gefällt die Antwort darauf SPD, Linken, Grünen und der Kanzlerin eventuell nur zu gut? Ich habe ja ein Eselsohr vergessen. Ich wollte über Herrn Habeck noch was machen. Wo haben wir ihn denn? Wenn wir ins Register gucken. Habeck Robert, Habermas Jürgen. 264, das könnte es sein. Ja, da ist er. 2. Februar 2021. George Orwells Dystopie 1984 erlebt in letzter Zeit eine gewisse Renaissance als Schreckbild und Gleichnisfundstätte. Vor allem wegen der Passagen über die totalitäre Sprachkontrolle. Bei DTV München ist dieser Tage eine Neuübersetzung erschienen. In welcher, zu welcher, Jana, halt dich fest, Robert Habeck das Vorwort verfasst hat. Dieses Zusammentreffen ist bizarr genug, um ein paar Worte darüber zu verlieren. Zunächst einmal überrascht Habeck die Leser mit dem Postulat, Orwells Bücher seien wieder aktuell, vielleicht aktueller denn je. Ein Politiker muss imstande sein, auch die letzte Plattitüde mit dem erregten Bombast eines Opernball-Debütanten vorzutragen. Auf seiner Webseite stellt sich Habeck allerdings zuvörderst als Schriftsteller vor. Schreiben war mein Leben, bevor Politik es wurde, heißt es dort. Wir dürfen also an die Sprache des Gevatters strengere Maßstäbe ansetzen als an jene von, sagen wir, Schnatterinchen. Wer ist Schnatterinchen? Zumal er sich ja an das Vorwort zu einem Klassiker wagt. Vor 30 Jahren nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus habe er geglaubt, Orwell sei nun historisch geworden, schreibt der Spitzengrüne. Heute indes erlebten wir, diese drei Buchstaben verwandeln sich in ein wenig einladendes Gatter, wenn ein Linker sie hinschreibt, wie das Gift des totalitären Denkens auch in die Fundamente der Demokratie einsickert und sie von innen auszuhöhlen droht. Neue Allianzen entstehen zwischen weltanschaulich ganz unterschiedlich ausgerichteten Regierungen, die jedoch alle die Ablehnung gegen Freiheitsrechte, SIG, Gegenstitter, gegen Freiheitsrechte, die Ablehnung gegen Freiheitsrechte, Pressefreiheit und Gewaltenteilung eint. Zitat Ende. Sie merken, rasch hat Habeck seine gedankliche und vor allem sprachliche Reiseflughöhe erreicht. Gift sickert in Fundamente und hüllt sie aus. Und ich schenke mir jeden Kommentar zu seiner stur heilen Einsetzung von Demokratie, Recht und Pluralismus. Wir werden freilich im gesamten Vorwort von den genannten Regierungen mit einer Ausnahme wenig erfahren und müssen uns auf Spekulieren verlegen, wen der fliegende Robert als Aspiranten für ein 1984-2-0 in Betracht ziehen könnte. Zynischerweise, fährt er fort, liefert gerade die Corona-Krise Beispiele en masse dafür, was technische Überwachung mittlerweile zu leisten in der Lage ist. Und die autoritären Herrscher weltweit nutzen die Lebensgefahr durch das Virus radikal aus. Parlamentarische Mitbestimmung, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit wurden eingeschränkt. Zitat Ende. Da das Wesen autoritärer Herrschaft gerade in der Abwesenheit von Mitbestimmung, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit besteht, stellt sich die Frage, welcher Staatschef diese Prinzipien während der Corona-Krise eingeschränkt und sich zum autoritären Herrscher eingesetzt haben mag. Putin? Recep der Prächtige? Die waren es schon vorher. Tatsache ist, dass Macron, Johnson, Orban, Merkel et al. In dieser Krise ungefähr dasselbe getan haben, also Mitbestimmung und Grundrechte eingeschränkt. Sogar weit autoritärer als die eigentlichen Autokraten in Putins Russland etwa, können sie sich freier durch das Corona-Jammertal bewegen als in Habecks weltoffenem Siedlungsgebiet. Unser Freund wird doch nicht Merkels faktische Aussetzung der Grundrechte kritisieren wollen. Ach, was? Zitat, der chinesische Staat übt totale Überwachung aus und kontrolliert das Verhalten seiner Bürgerinnen und Bürger bis ins letzte Detail. China schuf durch das Social Scoring den gläsernen Untertanen. War man schon daran gewöhnt, dass das Überqueren von Straßen ohne Erlaubnis gefilmt und gespeichert wurde, ist die Ausweitung der sozialen Kontrolle auf die Gesundheitsdaten der Menschen eine weitere Dimension auf dem Weg zur sozialen Manipulation. Zitat Ende. Zweifellos haben die Chinesen in puncto elektronischer Überwachung und Aufhebung der Privatsphäre derzeit kaum Konkurrenz zu scheuen. Gleichwohl handelt es sich um einen Welttrend, der alle Länder und auch den Westen betrifft. Die Corona-Maßnahmen von Reise- und Versammlungsverboten über indirekte Impfpflicht, Bespitzelung privater Wohnungen bis zum Maskenzwang auf Rodelpisten liefern eine Vorahnung, wie weit auch westliche Staaten gehen werden, wenn sich ihre Regierenden mit dem Rücken zur Wand oder im Recht wähnen. Dass nach der autoritären Pandemiebekämpfung ein etwas gemilderter, aber eben doch autoritärer Klimaschutz folgen wird, dürfte keine besonders gewagte Prognose sein. Sollte Herr Habeck etwa etwas dagegen haben, dass dereinst jeder Deutsche seine Energiebilanz öffentlich machen muss? How dare he? Keine Planetenrettung ohne Konsumkontrolle. Und Schluss mit den asozialen, klimaschädlichen Eigenheimen. Der Great Reset ist zwar bloß eine Verschwörungstheorie, aber wir wollen doch mal sehen, wie weit man auf diesem Wege der sozialen Manipulation vorankommt. Auch die Bekämpfung des Rassismus, der Diskriminierung, der sozialen Ungleichheit oder falscher Geschichtsbilder ließe sich unter elektronisch kontrollierter staatlicher Rechtleitung noch gründlicher und gerechter ins Werk setzen als im Modus des täglichen Aushandelns. Oder sind sie etwa für Rassismus? Ich bin abgeschweift, wir waren bei der Überwachung in China. Immerhin ist in Habecks Text die Rede vom drohenden digitalen Totalitarismus. Wie steht es damit im Westen? Kommt er irgendwann auf die Macht von Big Data zu sprechen, auf die Löschzüge der Gedankenwehr im Silicon Valley? Zitat: So schlimm es ist, in einem Staat zu leben, in dem das Recht auf freie Rede genommen ist, schlimmer ist es, in einem Land zu leben, das die Menschen so manipuliert, dass sie überhaupt nicht mehr auf den Gedanken kommen zu widersprechen, beziehungsweise ihnen die Sprache genommen wird. Auch hier liefert die jüngste deutsche Geschichte eindringliche Beispiele dafür, dass genau solche Versuche immer wieder unternommen wurden, auch in Deutschland, schreibt Habeck. Der Versuch des Grünen-Chefs wiederum, den oppositionellen Rechtspopulismus, auch Trump war ein Oppositioneller, er hatte das gesamte Establishment gegen sich, mit dem autoritären China zu einer Gefahr für die Demokratie zu verleimen, ist zwar aufs Langweiligste vorhersehbar gewesen, er vollzieht sich dann aber doch auf eine geradezu bewundernswert, schamlos, plumpe Weise. Zitat: Nach der Landtagswahl in Thüringen 2019 konnte man AfD-Funktionären einen Abend lang zuschauen, wie sie behaupteten, dass ihr Wahlerfolg ein Sieg über Hass und Hetze sei. Diejenigen, die alle Grenzen des Sagbaren verschieben und überschreiten, beklagen sich, dass es in Deutschland Sprachverbote gebe. Diejenigen, die Anstand und Moral vermissen lassen, bezeichnen sich als bürgerlich. Diejenigen, die die Demokratie zu einer Volksherrschaft umbauen wollen, beschimpfen sie als Diktatur und Fassadendemokratie. Wir erleben zurzeit ein Orwellsches Neusprech par excellence. Aus Lüge wird Wahrheit und aus Wahrheit Lüge. Zitat Ende. Es nennt sich kognitive Dissonanz. Das ist eigentlich sehr verbreitet. Ja. Wenn eine politische Paria-Truppe ausnahmsweise einen Coup landet, der aber sofort zur Exkommunizierung, Verfolgung und körperlichen Bedrohung des neu gewählten Ministerpräsidenten führt, obwohl der nicht mal zu den Unberührbaren gehört, lebt man wohl tatsächlich in einem Land, das, Zitat, viele Menschen so manipuliert, dass sie überhaupt nicht mehr auf den Gedanken kommen zu widersprechen, Zitat Ende. Doch nur ein Spitzbube kann die Sache derartig verdrehen. Eben beklagte unser grüner Filou noch, dass autoritäre Herrscher parlamentarische Mitbestimmung, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit einschränken. Aber wenn eine Regierungschefin mit grün kompatibler Agenda aus dem Ausland anordnet, eine Wahl sei unverzeihlich und müsse rückgängig gemacht werden, ist das für ihn demokratisch. Eine Demokratie, die keine linken Mehrheiten erzeugt, verliert nach der Vorstellung Habecks und seiner Koterie nämlich ihre Legitimität. Für diese Leute existiert auch kein Souverän. Das heißt, sie sprechen diesem ebenfalls die Legitimität ab. In diesem Zusammenhang ist der Orwelleske Vorwurf von Interesse, die Schwefelparteier wollten, Zitat, die Demokratie zu einer Volksherrschaft umbauen, Zitat Ende. Es gibt nämlich gar kein Volk, zumindest kein deutsches. Das hat der Mann, der deutscher Kanzler werden will, schon vor Jahren klargestellt. Wer mag aber dann der Demos sein? Jede Antwort, die Sie von Habeck darauf bekommen, ist hundertprozentig sicher eines. Newspeak. Wir haben es mit dem längst gewöhnlichen Fall eines Autors zu tun, der in Newspeak über Newspeak schreibt. Beim ersten Lesen von 1984 habe er überhaupt nicht mehr an 1933, 45 oder die DDR oder Sowjetrussland gedacht, notiert Habeck, der in seinem Leben wahrscheinlich überhaupt recht selten an Sowjetrussland denkt, sondern nur an unsere unmittelbare Gegenwart. Und zwar wegen der von Orwell, messerscharf, der Stilist, vorgeführte Analyse, wie Sprache manipuliert werden kann, wie Geschichte umgedeutet werden kann, wie der Gesellschaft ein festes Wertefundament entzogen wird, sodass am Ende nur noch Angst und totale Unterwerfung übrig bleiben. Zitat Ende. Unser grüner Agitprop-Literat behauptet also, er weile gedanklich sofort in der Gegenwart, wenn er bei Orwell lese, wie eine Gesellschaft in Angst und totale Unterwerfung absinkt, nachdem ihr eine satanische Macht das feste Wertefundament entzogen hat. Eine Macht, die Sprache manipuliert und Geschichte umdeutet. Spricht Habeck von der die gesamte westliche Welt umspannenden Herrschaft der politischen Korrektheit? Meint er die Zustände in fortschrittlichen amerikanischen Unternehmen, wo ein falsches, sexistisches, rassistisches, ableistisches, homo-, trans- oder klingonophones Wort zur Kündigung führen kann? Oder jene an amerikanischen Universitäten, wo die freie Rede erstickt worden ist, wo man die Geschichte kultursensibel fälscht, die Kultur der weißen Männer verflucht und sogar in den Naturgesetzen weiße Überlegenheitsansprüche zu entdecken vorgibt? Gerade die Geschichte ist in Übersee ja ein Schlachtfeld geworden, wie am offensichtlichsten die zahlreichen zerstörten Denkmäler weißer Suprematisten zeigen. Also derer, die die amerikanische Wirtschaft, Wissenschaft und die Institutionen jenes Landes geschaffen haben, in das alle einwandern wollen. Während viele sogenannte Liberale vor den Herostraten auf die Knie sinken, in Angst und totaler Unterwerfung, meint Habeck das? Natürlich nicht. Zitat: Orwell zeigt, dass die Vergangenheit nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert, sondern tatsächlich verändert wird. Dies ist etwas ganz anderes. Es macht einen Unterschied, ob man darüber streitet, was die deutsche Geschichte ausmacht, oder ob man behauptet, Die Wehrmacht der Nazis stehe in einer humanistischen Tradition, beziehungsweise der Holocaust sei ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen, wie es Politiker der AfD in den letzten Jahren taten. Zitat Ende. Ah, die blauen Dunkelmänner schauen unserem Robert schon wieder von allgegenwärtigen Plakaten und Monitoren an. Insonderheit Gaulands missglückte Metapher verschafft ihm Unterwerfungsängste, weshalb er sich zu der mutwilligen Falschbehauptung berechtigt fühlt, die Worte des AfDlers hätten sich auf den Holocaust bezogen. Tatsächlich hat Gauland gesagt, dass die Nazis ein Scheißhaufen im Fluss der deutschen Geschichte waren, sich aber in der Dimension dieses Haufens vergriffen. Die Rede war nicht von mir. Freilich, Gaulands Möglichkeiten, Angst zu verbreiten, sind sehr überschaubar. Auch Trump ist aus dem Amt gebracht und in den sozialen Medien gesperrt worden. Mit beider Eignung zu Big Brother-Wiedergängern scheint es nicht besonders weit her zu sein. Nicht so weit wie mit Jena Habecks zum vergaunerten Faktenverdreher. Lauschen wir seinem Rotwelsch noch ein bisschen. Eine Sprache, die gereinigt ist, die schädliche Begriffe ausgemerzt hat und damit nicht mehr nur Propaganda ist, sondern eine eigene Wirklichkeit schafft. Eine, in der es keine Wahrheit mehr gibt, sondern nur noch Ansichten über Wahrheit, wo dann Unwissenheit, Stärke, Krieg, Frieden, Freiheit, Sklaverei ist. So entsteht Doppeldenk, eine Logik, nach der von zwei widersprüchlichen Überzeugungen beide richtig sind. Heute nennt man das alternative Fakten oder Fake News. Zitat Ende. Der Verlag war in seinem Begleittext auf den QI. Big Brother, Fake News und alternative Fakten. George Orwell hat in seinem visionären, dystopischen Meisterwerk eine Sprache geschaffen, die Einzug in unsere Realität gehalten hat und uns plakativ vor Augen führt, welche Gefahren in einem absoluten Überwachungsstaat liegen. Einschub, es geht gleich weiter mit Habeck. Ein Autor, der zuletzt über die Zersetzung logischer Grundsätze im Orwellschen Doublethink geschrieben hat, ist der Literaturwissenschaftler Michael Esters. In seinem Buch Sprachregime nennt er als Beispiel für das Prinzip des Doppeldenk, dass Regierungspolitiker eine spürbare Begrenzung der Zuwanderung fordern und sich zugleich gegen eine Obergrenze aussprechen können, ohne dass sie ein Medienschaffender auf diesen Widersinn hinweist. Ähnliches gelte für die Larve der verpflichtenden Unverbindlichkeit, hinter welcher der Global Compact for Migration an der Öffentlichkeit vorbeigeschmuggelt wurde. Man kann beliebig fortfahren. Coronavirus, US-Einreisestopp empört die Europäer. Tagesschau, 12. März 2020. Beschluss der Bundesregierung, Einreisesperre auch für EU-Länder. Tagesschau, 30. Januar 2021. Wo Frauen regieren, wird Corona besser bewältigt. Bild, 18. April 2020. Corona im Stoff, was haben diese drei, Trump, Johnson, Netanyahu, besser gemacht als Merkel, Spahn und von der Leyen? Bild, 29. Januar 2021. Winter AD, nie wieder Schnee, Spiegel Online, April 2000. So schön verschneit ist Deutschland, mehr Schnee, Spiegel Online, 30. Januar 2021. Geschlecht ist konstruiert, aber Frauen müssen mit Quoten gefördert werden. Grenzen lassen sich nicht schließen, ja nicht einmal kontrollieren, es sei denn, man schließt und kontrolliert sie doch wegen eines Virus und so weiter und so fort. Ein Publikum, das darauf konditioniert ist, dergleichen Widersinn ohne Widerspruch zu schlucken, akzeptiert auch das Bäuerinnen- und Bauernfängerische Habeck-Vorwort als Lullaby in seinen demokratischen Schlummer. Neusprech und Doppeldenk, ich zitiere ihn wieder. Beides feiert heute fröhliche Urständ, schreibt unser grüner Metaphernvollautomat. Die Partei sagte, man dürfe seinen Augen und Ohren nicht trauen. Das war ihr entscheidendes, ultimatives Gebot, heißt es in 1984. Und genauso agieren Populisten weltweit. Am radikalsten vielleicht der US-amerikanische Präsident. Was nicht seinem Weltbild entspricht, kann nicht wahr sein und ist Fake News oder im deutschen Pegida-Jargon Lügenpresse. Zitat Ende. Woraus wir messerscharf schließen, dass die Löschung von YouTube-Kanälen, Twitter-Accounts und Facebook-Seiten, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Antifa, die Initiative der vielen, die Alimentierung von Populistenriechern wie Kahane und Co. mit Steuermillionen etc. pp. Lauter Widerstandshandlungen gegen die Orwellisierung der Welt durch die Rechtspopulisten sind. Zitat, und bei all den Ungerechtigkeiten und all den Aufgaben, die zu tun sind, wir leben in der besten Demokratie, die es in Deutschland je gab. Wir leben in der freiesten Gesellschaft, die wir je hatten. Steinmeiert sich der Grüne auf die Zielgerade. Die Feinde der Freiheit, der Demokratie, des Rechtsstaates, sie zielen darauf, die Freiheit der Rede und der Gesellschaft durch gezielte Verantwortungslosigkeit zu zerstören. Wie das geschehen kann, zeigt 1984. Dass es Fiktion bleibt und nicht Wirklichkeit wird, ist unsere Aufgabe. Zitat Ende. Sie zielen auf gezielte Verantwortungslosigkeit. Zumindest verdeutlicht dieser Text, warum der knuffige Robert gut daran tat, von der anstrengenden Schriftstellerei in die Politik zu wechseln. Das neue Vorwort, das DTV sich sehenden Auges für diesen Klassiker eingehandelt hat, bezeugt den so machtgestützten wie dummdreisten Versuch, einen der eindringlichsten Warner vor der Herrschaft der Lüge für die Errichtung eines neuen Reichs der Lüge zu vereinnahmen. Ob der Verfasser seinen Schmonz nun selber glaubt oder nicht. Vielleicht sitzt bei DTV ja noch ein ironischer Nostalgiker der Dialektik im Lektorat. Unser grüner Sprachartist ist der Anführer einer Partei, die den Marxismus als Kulturmarxismus reanimiert hat, die Gesellschaft unter priesterlicher Berufung auf höchste Auftraggeber, Klima, Menschheit, Mutter Erde, gleichschalten und kontrollieren will, die mehr Redeverbote in die Bundesrepublik eingeführt hat als alle anderen Parteien zusammen, die die Geschichte des Westens zur Verbrechensgeschichte umschreiben, die westliche Zivilisation und die westlichen Freiheiten einem globalen Superstaat unterwerfen will. Und im Namen dieser Truppe versucht er jetzt, die Orwell-Leser für die Hasswochen auf Emanuel Goldstein einzustimmen. Eigentlich ist das sogar logisch. Mein Freund Alexander Wendt schrieb danach zu dem Text: Man sieht ihn förmlich vor sich, diesen Winston Habeck, wie er sich unter der Folter standhaft zu gestehen weigert, dass 2 plus 2 ein Vogelschiss ist. Bis ihm ein hohnlachender Alexander O'Brien den Käfig mit den Eichhörnchen aufs schmerzverzerrte Gesicht setzt. Nehmen wir mal einen noch. Nein, ich habe mir einen, zum Schluss habe ich mir einen aufgehoben. Ja. 14. Januar ist das, aber es ist ein Rücksprung, aber das macht ja nichts. Im Grunde ist das ja egal. Man kann ja aus jedem Band vorlesen, denn es sei eben gerade erst passiert. Das ist wirklich verrückt. Der zuletzt im hellen Haufen meiner Lieblingstoren etwas in die zweite Reihe getretene Gevatter Kauder, Vorname Volker, wie der Spielmann im Nibelungenlied, der mit Fiedel und Schwert das Tor von Etzels Halle schirmte. Also Kauders aktueller Volker, der das Kanzlerinnenamt auf seine Weise innerparteilich hütet. Ein Mann voller Kampfeskraft, Nibelungenlied erste Aventüre. Dessen Vorname sich übrigens zusammensetzt aus Volk und Heri, Heer, also Volkskämpfer bedeutet. Am Rednerpult nennt man ihn den Unvergleichlichen. Dieser edle Recke und Kanzlerin-Beschleimer trat denn vor das Parlament, unbehelmt, und sprach die geflügelten Worte: Jeder Flüchtling ist ein Ebenbild Gottes. Weiß noch jemand, was ein Syllogismus ist? Jeder Flüchtling ist ein Ebenbild Gottes. Anis Amri war ein Flüchtling. Also ist Anis Amri ein Ebenbild Gottes. Das Letzte, was Maria Ladenburger auf Erden erblickte, war ein Ebenbild Gottes. Auch Adolf Hitler war ein Ebenbild Gottes. Donald Trump ist ein Ebenbild Gottes. Die gesamte AfD-Fraktion besteht aus Ebenbildern Gottes. Ob es Ralf nun passt oder nicht, auch Saskia Esken, Ralf Stegner und Jan Böhmermann sind seine Ebenbilder. Ob es Gott passt, sind seine Ebenbilder. Und last but not least, Kauder selbst ist ein Ebenbild Gottes. Hienieden wuseln und weben derzeit an die 8 Milliarden Ebenbilder Gottes. Täglich werden es mehr, bald werden es 9, 10, 11 Milliarden sein, ganz egal, wie viele Ebenbilder Gottes unterdessen andere Ebenbilder Gottes und zum Teil sogar in Gottes Namen abmurksen. Oder wie viele winzige Ebenbilder Gottes speziell in westlichen Ländern abgetrieben werden, um gewissermaßen Raum zu schaffen für jene Ebenbilder Gottes, von denen der gottesebenbildliche Herr Kauder spricht. Nur, was folgt daraus? Dass der Geltungsrahmen des Grundgesetzes erweitert werden muss auf sämtliche gottesebenbildlichen? Und die Trocknung aller Tränen zum letzten deutschen Staatsziel erhoben werden muss? Ja, was denn sonst? Folgt nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange, dir wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange, spricht Mephisto, und damit schließe ich. Vielen Dank.